Der Störmelder-Kandidatinnen-Check zur Landtagswahl 2021. CDU, SPD, AfD, Die Linke, FDP und Grüne. Jonas Taxis und Seel Wankmüller fühlen den Spitzenkandidatinnen aus dem Wahlkreis Schwäbisch Hall auf den Zahn. Der Störmelder-Kandidaten-Check zur Landtagswahl. Vom 1. bis zum 8. März täglich um 12 Uhr im Radio und danach auf störfunk.de.
Willkommen zum Kandidatinnen-Check mit Seel und Jonas am Mikrofon. Heute haben wir Nick Sakellario zu Gast. Er kandidiert im Haller Wahlkreis für die SPD. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Sie sind 1962 geboren in Athen in Griechenland und haben dann ihr Abitur in Horb am Neckar gemacht. Danach haben Sie dann Wehrdienst in Lübeck geleistet. Nach der Bundeswehr haben Sie dann Fotografie in Berlin gelernt und waren dann bis 1992 auch als Fotograf tätig. Danach haben Sie dann Rechtswissenschaften in Berlin und Heidelberg studiert. Seit 2000 sind Sie selbstständig als Rechtsanwalt in Schwäbisch Hall. Von 2001 bis 2016 waren Sie dann für den Wahlkreis Schwäbisch Hall im Landtag in Stuttgart. Sie sind außerdem verheiratet und haben 5 Kinder. Stimmt das alles so?
Ich bin beeindruckt.
Weshalb sind Sie in der Politik?
Also vielleicht der erste Grund, ich bin gestern auch gefragt worden, als ich dann in mich gegangen bin, was mich so antreibt. Und ich glaube, das liegt daran, dass meine Mutter mit 3 Kindern ohne jeglichen Unterhalt uns durchgebracht hat. Und ich gemerkt habe, dass ich möchte, dass ein Gemeinwesen, dass ein Staat in so einer Situation hilft und zur Seite steht. Weil das war wirklich eine schwere Zeit und sie hat es super gemacht und sie ist mein großes Vorbild. Aber jetzt bin ich in der Pflicht, dass Menschen, die in einer vergleichbaren Situation sind, Unterstützung bekommen.
War das dann eine Entscheidung, die so über Jahre hinweg, die Sie getroffen haben, oder gab es ein Ereignis, das Sie noch ganz besonders geprägt hat?
Also nein, es gibt kein spezielles Ereignis. Ich war dann durch mein Engagement natürlich, ich war Schülersprecher, ich war Klassensprecher, ich war in unserem Internat Verteidiger für Jungs, die was ausgefressen hatten. Aber die zentrale Situation war, glaube ich, die, als ich in dem Internat, in dem ich war, wurde uns jede Woche ein CDU-Politiker zugeführt. Und dem mussten wir mit Anwesenheitspflicht zuhören. Und ich war damals Schülersprecher und ich habe dann irgendwann mal gesagt, also Leute, es gibt doch noch andere. Und dann habe ich mich mit einem VW-Bus, den ich organisiert habe, auf den Weg gemacht und Interessierte zu anderen Parteien gebracht. Ja, also zur FDP, zur SPD, vor allem zu den beiden damals. Und da ist das Interesse dann ein bisschen gewachsen, auch sich diese parteipolitischen Dinge, sich denen zu widmen. Und dann war tatsächlich ein Abend, wo ich Erhard Eppler zum ersten Mal gehört habe in Freudenstadt. Da habe ich meine Mutter gebeten, mich da hinzufahren. Und der hat mich wirklich beeindruckt, weil das war jemand, der hat seine Konzepte dargelegt und ist ausgekommen ohne jegliche Kritik an den politischen Gegner. Sondern hat nur für seine Haltung geworben. Da, glaube ich, ist schon was bei mir passiert, als ich das gehört habe. Und dann habe ich mir sein Buch geholt, Ende oder Wende, ein kleines DTV-Taschenbüchlein, habe das gelesen. Und ich glaube, das war der Einstieg in meine parteipolitische Arbeit. Übrigens noch heute ein sehr aktuelles Buch. Wer sich das durchliest, der merkt, dass Eppler 1974 genau die Dinge vorhergesagt hat, die heute eintreten. Von der Fluchtbewegung, die Migrationsbewegung, über die Klimakrise, über die sozialen Fragen, über die Ernährungsfragen, über die Überbevölkerung. Alle diese Punkte waren 1974 von ihm präsentiert worden.
Sie waren auch seit 2009 im Kreistag in Schwäbisch Hall. Da sind Sie vor gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen auch, dann haben Sie Ihr Amt niedergelegt. Wieso?
Das war eine Situation, wo der Kreistag beschlossen hat, einen Beschluss, den die Stadt Schwäbisch Hall beschlossen hat, nach langer Diskussion, die Aufforderung erhalten hat, diesen zurückzunehmen. Für mich ein demokratischer Skandal, also eine Ungeheuerlichkeit, die kommunale Selbstverwaltung ist in Artikel 28 des Grundgesetzes garantiert und gewährleistet. Und wenn eine Kommune, die für die Schulen zuständig ist, wir sind Schulträger als Stadt Schwäbisch Hall, entschließt, wir wollen neben dem Dreigliedrigen unserer Bevölkerung eine Gemeinschaftsschule als Bildungsangebot machen, um großflächig alle Angebote machen zu können, dann ist es unser Recht. Und wenn sich dann ein Beschluss herauskristallisiert, dann ist es auch unsere Pflicht, diesen auch zu erfüllen. Und eine solche Aufforderung war eine dermaßen Geschmacklosigkeit, die ich einfach nicht mehr ausgehalten habe. Und ich gebe zu, ich bin aus Fleisch und Blut. Es gibt mal Dinge, wo ich nicht nur rational handle, sondern wo ich mir das Recht rausnehme, auch als Mensch zu explodieren. Und deswegen würde ich es wieder machen. Wenn so eine Sauerei passiert, würde ich exakt gleich agieren. Zum Schutz der Kinder und der Eltern, das muss man sich mal vorstellen, dieser Beschluss hätte bedeutet, wenn er umgesetzt worden wäre von der Stadt, also nie gemacht worden wäre, dass die Kinder, die sich auf die Oberstufe vorbereitet haben, bereits die Schule hätten wechseln müssen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Lehrer, die schon eingestellt waren, die sich schon darauf verlassen haben, die Kinder, die Eltern, für diese Menschen zu entscheiden, alles weg, ja, habe ich einfach für unerträglich empfunden. Ja.
Sie waren ja auch im Landtag in Stuttgart schon, ja, und Sie kandidieren jetzt nach 5 Jahren Pause erneut. Ja. Warum?
Gut, für mich ist wirklich der Punkt der, dass ich weiß, die SPD liegt am Boden. Das heißt, wenn man eine Landtagswahl, wenn man in so eine Landtagswahl geht, muss man ja auch nach Personal schauen, was auch eine gewisse Chance hat. Und da ist der Bekanntheitsgrad bei einer solchen Wahl nicht ganz unwichtig bei dem Wahlrecht, was wir in Baden-Württemberg haben. Das ist nämlich ein reines Persönlichkeitswahlrecht. Also auf dem Wahlzettel steht nicht Kretschmann und Eisenmann, sondern auf dem Wahlzettel stehen die 5 Kandidaten, die Sie interviewt haben. Also eine reine Persönlichkeit und nur diese stehen zur Wahl, nicht irgendwelche großen Parteien. Und weil ich wusste, wie schlecht es meiner Partei im Moment geht, habe ich mich nochmal in die Schlacht begeben, zumal ich zugeben muss, dass ich immer noch nicht damit klarkomme, dass aus diesem Wahlkreis ein AfD-Abgeordneter nach Stuttgart geschickt wird. Und das tut mir körperlich weh.
Und was motiviert Sie jetzt besonders dazu, nochmal in die Schlacht zu gehen?
Genau, ich will die Stimmen, die ich verloren habe beim letzten Mal an AfD und Grüne, will ich wieder anteilig zurückholen, um wieder einen Sozialdemokraten in Stuttgart aus dieser Region zu haben. Ja.
Was machen Sie privat noch gerne, wenn Sie jetzt nicht im Wahlkampf sind oder in Ihrer Kanzlei arbeiten?
Gut, ich hatte ja jetzt 5 Jahre Zeit, mir neue Hobbys anzugewöhnen. Ich habe mir einen Motorradführerschein gemacht und habe mir ein uraltes Motorrad gekauft, einen Baujahr 84, eine Honda 250, und mit der bin ich dann, wenn es wirklich nicht mehr anders geht, gehe ich cruisen, ganz langsam. Also ich bin ein Verkehrshindernis als Motorradfahrer, und ich habe mir auch den Luxus gegönnt, in den letzten 5 Jahren mit dem Motorrad auch nach Sizilien zu fahren und wieder zurück. Das war natürlich eine größere Aktion, aber ein Traum. Mein nächster Plan ist, mit dieser alten Kiste nach Albanien zu cruisen, also in ein unentdecktes Land. Davon träume ich, bevor ich abends ins Bett gehe.
Sie haben uns auch Musik mitgebracht, da hören wir jetzt rein, aber was ist es denn?
Ich habe mitgebracht Pink Floyd, Wish You Were Here. Thank you.
Pink Floyd mit Wish You Were Here. Ein Liedwunsch von Nick Saclario, SPD-Kandidat hier aus dem Haller Wahlkreis. Er ist heute zu Gast hier im Kandidatinnen-Check. Bildung ist Ländersache. Das heißt aber auch, dass das Abitur je nach Bundesland auch unterschiedlich schwer ist. Sil und ich haben letztes Jahr in Michelbach Abitur gemacht und wir hatten auch zwei Mitschülerinnen, die aus Bayern kamen. Die waren in Michelbach im Internat, weil das Abitur ihnen in Bayern zu schwer ist. Wie wollen Sie das ändern?
Das kann man nicht ändern. Dafür gibt es einen sogenannten Ausgleich, dass diejenigen, die aus Bayern oder Baden-Württemberg kommen, wenn die konkurrieren mit Abiturienten aus Bremen oder Hamburg, dass die einen Bonus bekommen. Das ist der Versuch, über diese Hürde etwas zu machen. Aufgabe, dieses Ungleichgewicht auszutarieren, ist die Kultusministerkonferenz. Das ist deren Job, da drauf zu achten, weil es ist im Grunde nicht in Ordnung, solche Unterschiede zu haben. Und wenn sie dann doch aus irgendeinem Grund entstehen, dann muss man sie ausgleichen, dass diejenigen, die aus Baden-Württemberg kommen, eben Pluspunkte bekommen bei ihrem Studium.
Aber ein einheitlicheres jetzt Bildungssystem, das dann weniger Ländersache ist und mehr Sache der Bundesregierung, wäre keine Option für Sie?
Ich weiß, der Wunsch ist groß danach. Ich frage mich aber, wenn ich weiß, wie Gesetze entstehen, ob wirklich ein Bundestag, in dem 700 Leute sitzen, ob da die Nähe zu den Schulen vor Ort noch da ist, um dann Gesetze zu machen, die dann für alle gelten. Ich finde es im Grunde richtig, dass die Länder eigene Konzepte haben und dass die Länder dann auch sich wechselseitig beobachten können und sehen, guck mal, die machen da eine tolle neue Sache, gell? Dem können wir uns anschließen, so eine Art Wettbewerb der Bildungssysteme und Best Practice. Ja? Und da gebe ich eigentlich mehr drauf, als alles den Ländern wegzunehmen und beim Bund zentral zu steuern, was von dort dann für die Bildung gemacht wird. Ich glaube, das wäre gar nicht so gut. Auch, sagen wir mal, wenn ich hier im Landtag, ja, hat man dann auch die Möglichkeit, direkt zum Kultusminister zu gehen, wenn es da Schulprobleme gibt, wenn die Schulwege zu lang sind, wenn irgendwelche Fusionen nicht funktionieren. Das wäre dann weg. Man glaubt doch nicht im Ernst, dass wenn hier vor Ort Bildungsprobleme gelöst werden müssten, dass das in irgendeinem Ministerium in Berlin besser aufgehoben wäre. Das halte ich für ausgeschlossen.
Worüber wir mit unseren Deutschlehrern in der Schule ab und zu gesprochen haben, ist, dass die uns mitgeteilt haben, dass die Deutschkenntnisse sowohl beim Schreiben als auch vom Sprachlichen her bei den Schülern kontinuierlich abnehmen. Und das ist auch, also das ist uns auch bei uns selber aufgefallen, deswegen sind wir auch im Radio. Aber sehen Sie da was, eine Möglichkeit, wie man es auch nicht nur jetzt die Eltern daheim den Kindern wieder zum Beispiel das Lesen oder das Sprechen besser beibringen können, sondern auch in der Schule?
Gut, also ich habe auch meine Mühe gehabt, meine Kinder zum Lesen zu bringen, aber es ist mir gelungen. Ich habe dann immer Bücher ausgegeben mit der Bitte, mir dann zu berichten. Das macht man in der Schule, glaube ich, auch, dass man liest und dann das Buch vorstellt. Ja, Buchvorstellungen haben wir gemacht. Und ich habe mir angewöhnt, wenn ich mit meinen Kindern per SMS und per WhatsApp schreibe, dass ich schreibe wie in einem richtigen Brief. Also nicht mit Abkürzung oder irgendwas, sondern mit Anrede, mit Komma, mit Schrift, mit Satzzeichen und vollständigen Sätzen. Wie wenn ich Ihnen einen handschriftlichen Brief schreiben würde. Also so mache ich es privat. Ja. Wie man sich das überhaupt ändern kann, ist nicht ganz einfach. Ja. Es gibt ja schon manche Strömungen, die sagen, oh, Rechtschreibung brauchen wir eigentlich nicht. Das wäre aber eine Katastrophe, weil wenn man liest, wenn einem klar wird, wie man mit Worten komplexe Sachverhalte beschreiben kann und erklären kann, historisch, technisch, juristisch, dann fängt man an, sich in Sprache zu verlieben, weil einem Sprache Dinge ermöglicht, zu verstehen, die man sonst nicht verstehen könnte. Und deswegen wäre ich da konservativ und würde sagen, Leute, lernt lieber lesen, ja, und schreiben und fangt nicht an, an dem Thema die Anforderungen runterzuschrauben, sondern bringt die Leute dazu, durch Lesen glücklich zu werden, klüger zu werden und mehr Freude am Leben zu haben.
Ist es was, wofür Sie sich einsetzen wollen, wenn Sie wieder in den Landtag reingewählt werden?
Ja, gut,
dass es wieder mehr Schwerpunkt bekommt in der Schule?
Also das wäre, sag ich mal, das ist ein bildungspolitisches Thema. Ich war ja nie ein klassischer Bildungspolitiker. Ich habe nur dafür gesorgt, dass die Strukturen sich öffnen, weg von dieser Dreigliedrigkeit, wo die Kinder, sag ich mal, ab der vierten Klasse getrennt werden, in ganz unterschiedliche Töpfe gesteckt werden und sich dann nie mehr gesehen haben. Ja, die haben dann in jeweils Hauptschule, Realschule, Gymnasium, die hatten keinen Kontakt mehr untereinander. Und ich habe stellenweise im Landtag Situationen erlebt, wo dann eine Realschule und eine Hauptschule nebeneinander saßen und die dann sich voneinander distanziert haben als Kinder im selben Alter. Ja, als ob die jeweils wechselseitig des Teufels seien. Ja, und mit solchen Leuten hat man keinen Kontakt. Und dass eine Gesellschaft Kinder trennt ab der vierten Klasse, habe ich schon immer für einen Riesenfehler gehalten. Weil man so den Kindern die Erfahrung nimmt, dass auch jemand, der schlechter in Mathe ist, vielleicht besser im Zeichnen ist oder besser Fahrräder repariert und dann ein wechselseitiger Respekt füreinander entsteht. Das ist das, worunter ich immer gelitten habe. Und ich bin so froh, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich da so ausgetickt bin im Kreistag, weil das, als ich so jung war wie Sie, war das eines meiner wichtigsten Themen, diese Dreigliedrigkeit zu überwinden, diese Trennung in Hauptrealschule und Gymnasium und dieses, die Kinder nicht miteinander sein lassen. Und das zu überwinden, konnte ich ja dann im Landtag ja tatsächlich machen, in der Regierungszeit zwischen 11 und 16, indem wir die Gemeinschaftsschule daneben installiert haben. Also nicht das andere verbieten, wollten auch manche, haben gesagt, nein, wir lassen das Alte so, wie es ist. Wir setzen daneben ein zusätzliches Angebot, wo die Kinder gemeinsam lernen können und wechselseitig Respekt und Achtung voreinander bekommen.
Ist das Ihr Idealbild vom deutschen Bildungssystem, dass es beides gibt, dieses dreigliedrige System und daneben noch diese Gemeinschaftsschule?
Also es ist so, mein Credo ist, das gemeinsame Lernen ist für die Kinder besser. Aber ich werde niemanden vorschreiben, der glaubt, für seine Kinder ist das Gymnasium oder die Realschule die bessere Lösung, denen etwas wegzunehmen. Das erwarte ich übrigens auch von denen, die gegen die Gemeinschaftsschule sind. Denn wenn die Gemeinschaftsschule wegnehmen, nehmen sie Kindern und Eltern auch eine Option, verringern die Auswahlmöglichkeiten. Und das ist nicht meine Haltung.
Gleich jetzt weiter hier im KandidatInnen-Check mit Nick Sakellariou. Heute haben wir im Störmelder Nick Sakellariou zu Gast. Er kandidiert für die Landtagswahl für die SPD. Ich fahre jetzt zum Beispiel hier zum Radio Störfunk jeden Tag mit dem Bus und ich bin da relativ unflexibel. Also es fahren einfach wenige Busse und zum Beispiel auch wenn ich jetzt abends länger bleiben wollte, würde ich oft nicht heimkommen oder anderthalb Stunden warten müssen. Finden Sie, das sollte man ändern?
Der Busverkehr ist unsere Schwachstelle. Also ich finde, wir sind bei der Bahn schon relativ gut aufgestellt. Ich kann also stündlich nach Stuttgart und nach Nürnberg fahren. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass wir jetzt für 18 Euro Tagesticket, also ich kann für 18 Euro von hier nach Nürtingen zur Aufsichtsratssitzung, Bus, Zug und wieder zurück. Da kommt man dann schon auch an die Grenze, wo es wirtschaftlich teurer wäre, mit dem Auto zu fahren. Und in dem Umfang, wie die Angebote sich verbessern, werden sie auch angenommen. Unser Konzept ist es, den Bürgern in Baden-Württemberg, also auch Ihnen, ein sogenanntes 365-Euro-Ticket anzubieten, wo man für einen Euro pro Tag im ganzen Land herumfahren kann. Wenn das dann mehr genutzt wird, wird auch die Qualität besser. Wobei ich sagen muss, in der Stadt Schwäbisch Hall, dann wohnen Sie wahrscheinlich nicht in der Stadt Schwäbisch Hall.
Ich wohne nicht in der Stadt Schwäbisch Hall. Ich muss zugeben, ich wohne in Herlebach im Fischachtal.
Ja, okay, das ist natürlich auch. Ja. Weil in der Stadt Schwäbisch Hall, also ich wohne direkt an der Bushaltestelle und da kann man wirklich über den Busverkehr sich im Grunde nicht, na klar, man kann alles besser machen, aber für meine Zwecke, wenn ich weiß, ich brauche kein Auto oder ich kann mir das sparen, ich kann vom Gemeinderat nachts um 11 noch bis vor die Haustür fahren bei mir. Ne? Das ist also wirklich gut und die Gäste, die zu uns kommen, die sagen uns immer, in Schwäbisch Hall kann man die Uhr nach dem Bus stellen, weil der auch relativ pünktlich ist, weil wir noch nicht so eine extreme Kollapssituation haben. Aber da muss man was machen, weil der Bus ist die Schwachstelle. Das ist der Einstieg in den ÖPNV. Die Züge sind schon ordentlich, kann man auch alles verbessern, aber der Bus ist unsere Schwachstelle.
Es ist natürlich auch so, dass man, zumindest ist es auch Ziel, im Anbetracht des Klimawandels, dass mehr Leute vom Auto auf den Bus umsteigen. Und das kann man nicht leugnen. Autofahren ist auch einfach bequemer als Busfahren. Ich sitze dann an dem Auto, drehe die Heizung auf, lass meine Musik laut laufen. Was wollen Sie dafür tun, dass der ÖPNV attraktiver wird?
Das ist genau dieses 1-Euro-Ticket, weil ÖPNV, der auch genutzt wird, der wird sich auch an den Bedürfnissen ausrichten. Der wird auch nach Herlebach fahren, der wird auch zu anderen Uhrzeiten fahren. Aber ein Bus, der ständig leer ist, der wird irgendwann mal auch eingestellt, ist doch völlig klar. Und wir brauchen natürlich dann auch einen Mix aller dieser Systeme. Bus, Carsharing und auch das Auto werden wir in dieser Region, in der wir sind, gar nicht verzichten können, wenn ich gerade Herlebach höre. Ja. Es wird immer Individualverkehr geben müssen, wenn man im ländlichen Raum ist. Man kann in der Großstadt ohne Probleme aufs Auto verzichten, da kommt man rund um die Uhr mit dem ÖPNV überall hin. Bei uns wird sich die Antriebsart sicher ändern. Es wird mehr Elektroautos geben, vielleicht auch Wasserstoffautos, auch Fahrräder, E-Bikes, also alles, diese Verkehrsarten werden alle zunehmen, aber es wird immer noch Verkehr sein, weil die Menschen brauchen diese Bewegung. Und wie sehr wir die brauchen, sehen wir ja jetzt in diesen Pandemiezeiten. Ja, also da ist ja jedes Mal, wenn man nur mit drei Leuten irgendwo am Tisch sitzt, ja, ist es ja wie ein Urlaub, ja, weil es einfach was anderes ist und weil es einfach schön ist und weil wir das einfach brauchen.
Genau, über die Pandemie reden wir später auch noch mehr. Sie haben es gerade schon angesprochen, das Thema Fahrrad. Ich bin jetzt seit dieser Woche mit dem Fahrrad unterwegs. Ich wohne in Michelbach und es ist leider so, dass ich nicht wirklich viel auf Fahrradwegen fahre. Ich habe immer Autos, die mich überholen oder ich muss auch ab und zu mal absteigen, wenn ich dann durch die Ackeranlagen fahre und mir kommen einige Leute mit Hunden oder mit Kinderwagen entgegen. Wollen Sie sich auch dafür noch einsetzen, dass die Fahrradinfrastruktur verbessert wird?
Also das ist inzwischen Common Sense, also bei allen Parteien, also dort, wo wir zuständig sind im Gemeinderat. Und das hängt ja auch ein bisschen zusammen mit dem Lehrer, mit dem Herrn Wohlfahrt, ja, der uns da regelmäßig, sage ich mal, einspannt, ja, für seine Themen. Und er macht es immer auch sehr geschickt. Ja. Und so ist es tatsächlich so, dass im Gemeinderat wird kein Mensch mehr gegen Fahrradwege sein oder die irgendwie blockieren. Wir sind aber auch schon, so schlecht sind wir gar nicht. Und wir wissen ja auch, dass durch die E-Bikes eine ganz andere Möglichkeit jetzt plötzlich auch entsteht, weil mit dem E-Bike ist es ja auch noch ein ganz anderes Fahren. Ja. Das heißt, es werden ganz andere Alterskohorten wieder aufs Fahrrad umsteigen und den Berg auch raufkrabbeln können. Weil Sie werden ja wahrscheinlich kein E-Bike haben.
Nee, ich bin ohne E-Bike unterwegs.
Aber wir müssen natürlich eins auch sehen, da gibt es zwei berechtigte Interessen. Wenn der Fahrradfahrer unterwegs ist, dann ist sein Konkurrent nicht der Autofahrer, sondern der Fußgänger. Und wenn dann die Mütter mit ihren Kindern rumlaufen und dann irgendwie wild gewordene Fahrradfahrer, wenn die vor denen ausweichen müssen, ja, dann ist die Konfliktlinie nämlich dort. Dann ist es nicht der böse Autofahrer, sondern ist der Konflikt Fußweg und Radweg. Und da muss man natürlich dann schon schauen. Wenn dann beide den nutzen, gell, muss man wechselseitig Rücksicht nehmen. Ich sage, die wenigsten Unfälle passieren in Griechenland, wo gar keine Regeln gelten, ja, wo alles auf der Straße ist, wo man denkt, an einer 12-spurigen Straße, da stirbt jetzt gleich einer, aber wenn da einer über die Straße geht, passiert gar nichts. Ja. Ja, und in Deutschland ist es halt so, wenn man hier seine Spur hat, dann besteht man auch auf die. Gell. Und wenn da einer reinläuft, dann ist der schuld, ja, und nicht ich. Das ist so ein bisschen die Mentalität, über die wir auch uns klar machen müssen.
Ihr hört den Kandidatinnen-Check hier auf Radio Störfunk heute mit Nick Sakellariou. Das Mittagsmagazin auf Radio Störfunk mit dem Kandidatinnen-Check heute mit Nick Sakellariou von der SPD. Anfang 2020 wurde hier in Baden-Württemberg 45% der Strombedarfs mit regenerativen Energien gedeckt. Der Stromimport aus dem Ausland ging aber ebenfalls nach oben. Über ein Drittel wurde importiert und natürlich auch nicht nur grüner Strom aus dem EU-Ausland. Wie sehen Sie die Zukunft der Energieversorgung?
Also die Zukunft ist erneuerbar und muss erneuerbar sein. Und wir in Schwäbisch Hall, da bin ich auch stolz drauf, erzeugen inzwischen unseren Strom zu 120% erneuerbar. Für 90.000 Haushalte, also von Meinhard, Michelfeld, Schwäbisch Hall, Rosengarten. Ja. Und wir müssen aber auch mehr als 100% erzeugen, weil in den Ballungszentren gar nicht so viel erneuerbare Energie erzeugt werden kann. Wind und Solar und Wasserkraft, dort gibt es eben nicht. Deswegen müssen die ländlichen Räume da mehr liefern, damit die städtischen Räume versorgt werden können. Und wir brauchen Energie, weil wir sind ein Hochlohnland. Wir brauchen und bauen Maschinen. Wir haben hochwertige Industriearbeitsplätze. Wir brauchen diese Energie als Strom zum Leben und um Arbeitsplätze zu generieren und um Familien ernähren zu können. Aber der muss erneuerbar sein. Und ich finde, die Riesenschritte, die wir jetzt gemacht haben, sind schon beeindruckend. Also wir waren in Schwäbisch Hall, wir wollten aber mal 100%, haben wir viel früher erreicht. Jetzt sind wir schon bei 120% für 90.000 Haushalte. Also wir sind wirklich mit Riesenschritten dran und ich vertraue den Ingenieuren und den Technikern, dass die uns auf diesem Weg weiter voranbringen, weil da ist, das ist ja Technik, das ist Physik, das sind alles Dinge, von denen ich nichts verstehe. Ich wundere mich nur, wie schnell das vorangeht.
Gibt es etwas, was Sie noch speziell jetzt auch im Landkreis trotzdem noch umsetzen wollen im Bereich Energiepolitik, obwohl Sie schon gesagt haben, wie Sie gesagt haben, obwohl wir schon gut aufgestellt sind?
Ja gut, wie gesagt, man überlegt ja auch, die Dächer noch mehr mit Photovoltaik zu bestücken, ja. Wobei ich da auch sagen würde, bevor wir da in die Altstadt gehen, machen wir erstmal alles außenrum, ja. Weil unsere schöne Altstadt brauchen wir jetzt nicht mit Photovoltaik vollpacken, solange nicht draußen jedes Dach zu ist, ja. Auch selbst bei uns zu Hause, ich wohne in einer alten Kaserne, ja, ist der Dachwinkel nicht optimal für Solarenergie. Und ich möchte aber auch nicht, weil es ja da sehr, so windig ist in Hessenthal, auch nicht mit Aufstellern arbeiten. Da kommt ein Wind und haut an das ganze Ding dann runter. Da bin ich ein bisschen nervös. Aber wie gesagt, ich lasse mich da jetzt auch demnächst beraten, um auch einen kleinen Beitrag noch zusätzlich zu leisten.
Sonst ist ja noch ein deutsches Klimaziel aktuell, bis 2030 55% der Treibhausgasemissionen zu reduzieren im Vergleich zu 1990. Was haben Sie da noch für konkrete Pläne jetzt, um das zu erreichen?
Ja gut, erneuerbare Energien ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist das zweite Thema ist die Heizung in den Häusern, also der Privathäuser. Ich selber habe Blockheizkraftwerke von den Stadtwerken. Das heißt, unsere Wärme und unser Warmwasser kommt aus Abfallenergie. Ja. Also insofern sind wir da auch sehr klimaneutral. Ein Beispiel könnte ich auch noch nennen beim Bauen. Bei dem Karl-Kurz-Areal oben in Hessenthal haben alleine dadurch, dass wir diese Dinger nicht abgerissen haben, sondern den Bestand gerettet haben und dann ausgebaut haben, hat 40.000 Tonnen CO2 gespart. Ja, und ich selber wohne in einer alten Kaserne, die steht schon seit 1936 dort. Ja. Wir bewohnen quasi eine alte Kaserne. Das heißt, da ist auch jede Menge CO2 gespart worden, weil wir eben kein Haus gebaut haben, sondern eine alte Kaserne saniert haben und da drin wohnen.
Das waren jetzt alles Dinge, die schon passiert sind. Und was würden Sie sich noch für einsetzen, was dann in der kommenden Legislatur passiert?
Ja gut, das, was passiert ist, damit wollte ich nur sagen, genau da müssen wir weitermachen. Ja, wir müssen also schauen, dass wir sanieren statt neu bauen. Wir müssen erneuerbare Energien voranbringen, nicht blockieren. Die Windenergie zum Beispiel scheitert. Wir haben uns jetzt kürzlich den Windpark, der größte Windpark der Bürger ist ein Kirchberg von ganz Baden-Württemberg, ein reiner Bürgerwindpark. Und die haben uns mal berichtet, was es da für bürokratische Hemmnisse gibt. Ja. Die müssten wir dann verwaltungstechnisch abbauen, damit es leichter wird, erneuerbare Energien, auch Windenergie und auch Solarfelder hier zu platzieren, weil hier ist der Platz. Und natürlich der Verkehr. Verkehr, da gehört dazu jede nicht gefahrene Automeile, die eben über einen Omnibus oder über das E-Bike genommen wird oder über den Zug, ist eine gute. Also muss man da auch aktiv werden.
Der Kandidatinnencheck zur Landtagswahl. Nur hier im Mittagsmagazin Störmelder.
Der Kandidatinnencheck heute mit Nick Sacellario. Er ist 58 Jahre alt. Nach dem Wehrdienst haben Sie, wie wir schon erzählt haben, als Fotograf in Berlin gelernt und dann bis 1992 auch als Fotograf tätig. Danach haben Sie dann Rechtswissenschaften in Berlin und Heidelberg studiert, sind dann seit 2000 selbstständiger Rechtsanwalt in Schwäbisch Hall und waren von 2001 bis 2016 für den Wahlkreis Schwäbisch Hall im Landtag Stuttgart. Außerdem sind Sie verheiratet und haben 5 Kinder. Jetzt nach 5 Jahren Pause kandidieren Sie erneut für den Landtag. Corona ist momentan das Thema Nummer 1, würde ich sagen, in der Gesundheitspolitik. Der Lockdown wurde verlängert. Es gibt einen stufenweisen Öffnungsplan mit einer Notbremse. Was würden Sie im Corona-Management ändern?
Also zunächst möchte ich nicht in der Haut derer stecken, die solche brutalen Entscheidungen treffen müssen. Weil, was würde ich denn machen, wenn ich die Entscheidung treffen müsste? Ich würde mir die Leute aus den Krankenhäusern holen, ich würde mir die Virologen holen und müsste dann entscheiden, welche Maßnahmen ich treffen muss, um die Kontakte zu verringern. Womöglich würde ich auf dieselben Lösungen kommen, irgendwann mal nach diesen Beratungen. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig mit Kritik, aber ich leide mit den Gastronomen, die wirklich sich alle Mühe gegeben haben und jetzt auf dem Trockenen sitzen, kein Geld verdienen, ihre Familie nicht ernähren können. Genauso wie mit den kleinen Einzelhändlern. Ja, die Größen kriegen es irgendwie hin über Onlinehandel, aber die kleinen halt nicht. Die kleinen Gastronomen und die kleinen Einzelhändler. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit einer vernünftigen Testmöglichkeit auch öffnen könnten. Den großflächigen Einzelhandel sowieso, also Autohäuser, Möbelhäuser, verstehe ich bis heute nicht, warum man da nicht, wo fünf Leute rumlaufen, ja, das nicht schon früher geöffnet hat. Aber mit einem Teststäbchen, dass man dann, keine Ahnung, 6 oder 8 Stunden danach einkaufen, essen gehen kann, ja, nachdem man negativ getestet wurde, das finde ich, sollte man so schnell wie möglich machen. Weil die Testung ist zwar unangenehm, aber die Freiheit, die man dafür bekommt, wäre gigantisch. Und dass Menschen wieder ihrer Arbeit nachgehen können, ist mir ganz wichtig, weil ich definiere mich als Sozialdemokrat über Arbeit, über die Möglichkeit, sein Lohn und Brot zu verdienen. Und wenn einem das der Staat wegnimmt, das ist der Super-GAU. Ich bin aber sehr zufrieden, dass wir mit dem Kurzarbeitergeld wenigstens diejenigen absichern konnten, die abhängig beschäftigt sind. Ja. Weil es gibt nicht viele Länder, die das bezahlen konnten und das gemacht haben.
Insofern. Der Weg aus der Krise ist ja die Impfung, so sieht es momentan aus. Die kommen aber nur sehr langsam voran. In Israel zum Beispiel kommen sie deutlich schneller voran und die haben jetzt einen grünen Pass. Sprich, Leute, die nachweislich immun sind, dürfen dann wieder in Kinos, dürfen an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen. Wie stehen Sie dazu?
Also selbstverständlich, Grundrechte stehen uns zu. Ja? Also nur die Wegnahme ist der Ausnahmefall. Ja? Aber ich bin natürlich der Meinung, dass wenn jemand keine Gefahr mehr ist, dann muss er alles machen können, völlig klar.
Ist es nicht irgendwie dann eine Art Zweiklassengesellschaft, wenn ein Teil sich bewegen darf, ein Teil nicht?
Ja, das wäre dann, eine Zweiklassengesellschaft, wenn ich nur bestimmte Leute impfen lassen würde. Wenn ich aber jedem die Impfung zugänglich mache, also das von einer eigenen Entscheidung abhängt, dann ist es keine Zweiklassengesellschaft. Die Zweiklassengesellschaft fängt allerdings dort an, wo die Impfungen nicht funktionieren, weil die Organisation, nicht funktioniert. Ja, dann ist es bitter. Aber ich muss ja irgendwann mal anfangen. Ja. Und ich respektiere das auch. Meine Mutter ist geimpft. Ich werde noch eine Weile brauchen. Ja. Aber ich werde doch nicht neidisch sein auf jemanden, der geimpft ist, weil er über 80 ist, ja, dass der jetzt theoretisch schon ins Kino kann oder einkaufen kann, wenn das so käme.
Im Landkreis hier wurden schon 2 Krankenhäuser geschlossen in der letzten Zeit, zum Beispiel Künzelsau und Galdorf. Außerdem gibt es ja auch immer noch Ärztemangel in den ländlichen Regionen. Was wollen Sie daran ändern?
Also der Ärztemangel ist ein ernsthaftes Problem, wie es übrigens auch Krankenschwestermangel gibt, wie es übrigens auch Erziehermangel gibt, wie es auch ganz viele IT-Berufe, IT-Berufe sind Mangelberufe. Also wir haben einen Fachkräftemangel insgesamt. Deswegen sage ich immer, die beste Wirtschaftspolitik ist es, gute Sozialpolitik zu machen. Weil wenn wir attraktiv werden als Region für Fachkräfte, Erzieher, IT-Leute, Ärzte, alle diejenigen, die uns fehlen, ja, dann kommen die Leute auch her. Das setzt aber voraus soziale Sicherheit, das setzt voraus eine Rahmenbedingung, ja, die einfach passen, preisgünstiger Wohnraum, kostenlose Kinderbetreuung. Ja, dann ist man als Region attraktiv, dann kommen die Leute zu uns und dann bekommt die Wirtschaft die Fachkräfte, die sie braucht, um den Laden am Laufen zu halten. Das ist, mein Konzept. Und bei der Gesundheitsversorgung muss man sagen, wir haben im Kreistag beschlossen, was ich für richtig finde, dass wir Medizinstudenten anbieten, deren Studienkosten zu übernehmen, wenn sie sich verpflichten, dann für 5 Jahre sich hier im Landkreis als Hausärzte niederzulassen. Das ist ein Weg, den sind schon andere gegangen, auch mit Erfolg. Das wäre jetzt zum Beispiel eine dieser Möglichkeiten, um den Hausarztmangel in der Region zu beseitigen.
Ihr hört Radio Störfunk mit dem KandidatInnen-Check. Heute haben wir Nick Sacellario zu Gast. Heute in der vorletzten Ausgabe des KandidatInnen-Checks haben wir Nick Sacellario zu Gast. Er ist Spitzenkandidat hier im Haller Landkreis für die SPD. Herr Sacellario, warum soll ich wählen gehen?
Nicht wählen zu gehen ist eine Sünde gegenüber denjenigen, die blutig erkämpft haben, dass wir uns in einer Demokratie mit unserer Stimme an der Gestaltung des Gemeinwesens beteiligen können. Das ist nämlich nicht vom Himmel gefallen. Ich weiß, es gibt Leute, die glauben, der Sozialstaat, der Rechtsstaat, die innere Sicherheit, dass dieses Ding, auch Arbeitnehmerrechte zum Beispiel, ja, dass das Dinge sind, die sind irgendwann mal vom lieben Gott auf die Erde geworfen worden und da liegen sie nun in Stein gemeißelt und sind weg. Bullshit. Diese positiven Wirkungen müssen jeden Tag neu erkämpft werden. Und wenn mir jemand so kommt, dann würde ich ihm sagen, schau dich um in Europa. Guck nach Polen, guck nach Ungarn. Das waren frühere Sowjetrepubliken. Die haben sich durch Bürgerbewegungen die Freiheit zur Demokratie erkämpft. Die haben sich ihr Wahlrecht erkämpft. Und dann heute durch demokratische Wahlen am Ende Populisten an die Regierung gebracht, die es dieses demokratische System, was sich die Bürger erkämpft haben, wieder abbauen, wieder zurückbauen, den Rechtsstaat zurückbauen. Und ich finde, gerade in Polen und Ungarn sieht man, wie wichtig es ist, zur Wahl zu gehen, um genau diesen Elementen die Füße unter dem Boden wegzuziehen.
Einigen Jugendlichen, die wir auch persönlich kennen, geht es auch so, dass sie sich einfach nicht repräsentiert fühlen. Was wollen Sie machen, um diese Leute abzuholen?
Gut, ich bin dann immer, wenn ich dann denke, wenn man sich nur dann repräsentiert fühlt, wenn man selber im Landtag ist, wird man, finde ich, nicht den Menschen gerecht, die ihre Aufgabe ernst nehmen und sich als Vertreter auch mehrerer Generationen, mehrerer Berufsgruppen, mehrerer Regionen dort sehen. Solche Leute gibt es nämlich auch. Und ich will im Landtag natürlich auch dafür sorgen, dass die Generation meiner Kinder Rahmenbedingungen vorfindet, an denen ich mich beteiligen will, die ihnen zum Vorteil gereicht, die nicht schadet. Ja, und ich habe diesen Blick darauf. Und ich habe diesen Blick auch deswegen, nicht nur als Familienvater, sondern ich sage immer auch als jemand, der Lehrling, Geselle, Betriebsratsvorsitzender war und dann selbstständig war, der das Arbeitsleben kennt. Und deswegen, und das machen andere Abgeordnete auch, aber ich im Besonderen, ich schaue mir jedes Gesetz daraufhin an, wie wirkt sich das aus auf Arbeitnehmer und auf Familien. Weil ich ja die Auswirkungen spüren kann, wenn ich so ein Gesetz sehe, durch meine eigenen Erfahrungen. Und derjenige, der sich engagiert für Familien und Arbeitnehmer, das sind in der Regel die Eltern der Jugendlichen, die mehr repräsentiert werden wollen. Und ich glaube, dass gute Familienpolitik und gute Arbeitnehmerpolitik, sage ich mal, den Jugendlichen erstmal am meisten hilft, weil nämlich die wirtschaftlichen Grundlagen der gesamten Familie erstmal, dass da jemand ein Auge drauf hat, so will ich es mal sagen. Trotzdem haben natürlich Jugendliche eigene Interessen und die werden auch damit erstmal mit umfasst. Aber ansonsten, wenn man sich meldet heutzutage, ja, in einer Demokratie, kommt man ja auch zu Potte. Ja. Ich will sagen, nur diese Fridays for Future Bewegung, das ist eine reine Schülerbewegung. Ja. Ja, und die hat unser Denken, ich will nicht sagen umgestülpt, aber jedenfalls nachhaltig bewegt.
Dann kommen wir jetzt noch zu einem kleinen Spiel am Ende. Und zwar werden wir abwechselnd jetzt Sätze anfangen und die müssen Sie dann so schnell wie möglich beenden.
Im Bereich Klimaschutz ist mir wichtig,
dass die Murbahn zunächst mal so attraktiv wird, dass man sich auf eine Zugfahrt freut.
Mein Schwerpunkt im Bereich Mobilität ist
alternative Kraftstoffe.
In der Bildung setze ich auf
ein vielfältiges Angebot von dem Gymnasium bis zur Gemeinschaftsschule.
Für den Landkreis Schwäbisch Hall wünsche ich mir
eine gute Anbindung an den Rest der Welt.
Mein Schwerpunkt im Bereich Gesundheit ist
Arbeitsbedingungen, die es uns ermöglichen, den Fachkräftemangel zu beseitigen.
Und zum Abschluss, mein Herzensanliegen für die kommende Legislaturperiode ist
eine freiheitliche und friedliche Gesellschaft.
Der Stürmelder Kandidatinnencheck zur Landtagswahl 2021. CDU, SPD, AfD, Die Linke, FDP, und Grüne. Jonas Taxis und Seel Wankmüller fühlen den Spitzenkandidatinnen aus dem Wahlkreis Schwäbisch Hall auf den Zahn. Der Stürmelder-Kandidaten-Check zur Landtagswahl. Vom 1. bis zum 8. März täglich um 12 Uhr im Radio und danach auf störfunk.de.
Das war der Kandidatinnen-Check am heutigen Freitag. Wir hatten Nick Sacellario zu Gast. Herr Sacellario, vielen Dank fürs Kommen.
Gerne.
Die Sendung gibt es wie alle anderen zum Nachhören auf www.störfunk.de. Am Montag nächste Woche gibt es dann den allerletzten Teil unseres Kandidatinnen-Checks mit Elena Schumacher-Kölsch von den Linken. Da Frau Schumacher-Kölsch keine Zeit hat, wurde die Sendung schon letzte Woche vorproduziert. Am Mikrofon waren sonst Seel und Jonas. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende.